Schwestern und Brüder, ist das Gericht nur ein Gerücht? Hans-Jürgen meinte ja, ob es denn eine Alternative gäbe zu dieser Frage, die ich eingangs gestellt habe. Naja, Alternative nicht in der Weise, dass ich jetzt eine andere Predigt halten könnte als die, die ich vorbereitet habe. Der Gedanke an das Gericht Gottes, hier eine Szene, ist oft bebildert in großen Kathedralen und Kirchen oben an den Decken. Der Gedanke an das Gericht Gottes ist für viele ein sehr unangenehmer Gedanke. Wer erscheint schon gerne als Angeklagter vor Gericht? Und nun gar vor dem höchsten Gericht. Dort vor Gericht zu stehen, wo Bestechung sinnlos ist und wo man dem Richter nichts vormachen kann. Denn dieser Richter ist über den ganzen Sachverhalt völlig im Bilde. Besser als sämtliche Beteiligten und auch besser als ich selber. Für die einen ist dieser Gedanke an ein Gericht unangenehm. Für andere ist das Gericht Gottes eine großartige Hoffnung. Vor allem für die, die auf Erden kein Recht bekommen haben. Denn dann bedeutet Gericht, dass die, die betrogen, die misshandelt, die ausgebeutet und die gedemütigt wurden, es ist himmelschreiend, dass deren Sachen endlich ins rechte Licht gerückt wird. Ihnen wird Recht gesprochen. Und wenn ich recht sehe, müssen wir annehmen, dass die Zahl der Geplagten, für die Gottes Gericht eine große Hoffnung ist, bei weitem größer ist als die Zahl derer, die mit gutem Grund vor diesem Gericht zittern müssten. Nun wird in der Bibel vom Gericht Gottes oder vom Gericht Jesu Christi nur in Bildern geredet. Schon das Wort Gericht ist ja selbst ein Bild. Er sagt uns, dass da oben, wo immer das auch ist, eine Art juristisches Verfahren gibt, nämlich bei dem, was wir von Amtsgerichten oder Landesgerichten kennen. In der Art. Darf ich kurz mal fragen, wer von euch war schon vor Gericht? Eine ganze Latte. Ich frage jetzt nicht, ob ihr da angeklagt wart. Das machen wir dann an einer anderen Stelle. Aber ihr könnt euch vielleicht noch hineinversetzen in diese Gerichtssituation, ob in einem Amtsgericht oder Landesgericht oder wo auch immer. Eine solche Erfahrung bei Gericht ist dem ähnlich, wie die Bibel nun von dem Gericht Gottes spricht. Die Heilige Schrift kennt noch andere Bilder des jüngsten Gerichts, zum Beispiel das Bild der Katastrophe oder das Bild der Ernte. Egal welches Bild. Im Kern meint Gericht immer Verantwortung, Antwort geben. Und das heißt, der Mensch hat sein Tun und Lassen im letzten Gericht vor Gott zu verantworten. Und Gott wird jeden Menschen so zur Verantwortung ziehen, wie es seinem vollkommenen Recht entspricht. Und zugleich auch so, wie es seiner vollkommenen Barmherzigkeit entspricht. Gericht nach Recht und Barmherzigkeit. Die Predigt heute stellt sich diesem Thema in drei Überschriften. Zunächst etwas Statistik und zwei wichtige Hinweise. Beginnen wir mit ein wenig Statistik. Es hat jemand ausgerechnet, Gerichtsworte und Gerichtsgleichnisse machen im Text des Markus-Evangeliums 22% aus. Im Sondergut ist Matthäus, also das meint die Texte, die nur Matthäus hat, 64%. Im Sondergut des Lukas, die Texte, die nur Lukas hat, 28%. Kurzum, etwa ein Drittel aller Worte und Gleichnisse Jesu in den ersten drei Evangelien sind dem Thema des Gerichts gewidmet. Und Hans-Jürgen, da haben wir nun wirklich keine Alternative. Wäre das Gericht nur ein Gerücht, warum hätte Jesus dann so viele unnütze Worte darüber verloren? Die Frage nun aber, wer kann vor diesem Gericht bestehen, scheint kaum mehr in unsere Zeit zu passen. Das liegt wohl daran, weil unsere Zeit das Gericht Gottes vergessen hat. Unsere Zeit hat deshalb das Gericht Gottes vergessen, weil sie Gott vergessen hat. Vormals fragte man, wer kann bestehen angesichts des Gerichtes Gottes? Wer kann bestehen? So fragt zweifelnd ein Solist in einer Kantate Johann Sebastian Bachs. Václav Havel, ehemaliger Staatspräsident Tschechiens, Schriftsteller, Bürgerrechter und großer Europäer, hat in einer Tagebuchnotiz geschrieben: Ich bemühe mich, alle Zeit auf das jüngste Gericht vorbereitet zu sein. Ein Gericht, dem nichts verborgen bleibt, das alles, was zu schätzen ist, gehörig eingeschätzt und ganz von selbst merkt, was nicht richtig ist. Eine solche Stimme wie in Bachs Kantate oder von Václav Havel scheint eher die Ausnahme zu sein. Wie aber sah nun die Gerichtspredigt Jesu aus? Zwei Hinweise, die uns Wesentliches zeigen. In der Bergpredigt das berühmte Wort: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn das Kriterium, nach dem ihr richtet, wird man auch auf euch anwenden. Und mit dem Maß, mit dem ihr zumesst, wird man euch zumessen. Jesus spricht also hier ein Verbot aus, andere zu richten. Er legt dem, der den anderen richtet, eine ganz einfache Überlegung ans Herz. Nämlich, wie wirst denn du dastehen, wenn man deine Kriterien, mit denen du andere richtest, einmal auf dich anwendet? Was wirst du erhalten, wenn man dir einmal mit dem Maß zuteilt, wie du es anderen gegenüber tust? Eine ganz ähnliche Warnung spricht Paulus aus: Du, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Und Jesus schiebt nach, dass jeder von uns über sich selbst vor Gott Rechenschaft geben muss. Wir sehen also, Jesus und Paulus rechnen ganz selbstverständlich mit dem Gericht Gottes und sie mahnen, und das ist der erste Hinweis, zur Vorsicht beim Urteilen über andere. Ein anderes Wort zu unserer Thematik, das nicht viel zitiert wird. Vielleicht kennst du ein oder andere auch gar nicht von uns. Ich aber sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen von sich geben, werden sie Rechenschaft ablegen müssen am Tag des Gerichts. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Jedes unnütze und müßige Wort, das wir vielleicht gedankenlos fallen lassen, werden wir einmal vor Gott verantworten müssen. Das ist ein super unbehaglicher Gedanke. Für mich auch super unbehaglich. Nach einer jüdischen Überlieferung und der jüdische Humor, aber nicht nur Humor, auch der Ernst, jüdischer Ernst, ist manchmal etwas makaber. Nach einer jüdischen Überlieferung hält man im Himmel auch das kleinste Wort eines Menschen fest und in der Sterbestunde liest man dem Ehemann die weniger netten Worte vor, die er zu Lebzeiten seiner Ehefrau gesagt hat. So nach dieser jüdischen Überlieferung. Und ich gehe mal davon aus, andersherum auch. Dann wird es wirklich ungemütlich. Wir brauchen das wohl nicht wörtlich zu nehmen. Aber was uns mit solchen Übertreibungen eingeprägt werden soll, ist klar. Wir müssen unsere Worte und Taten einmal vor Gott verantworten. Zwei Hinweise: Vorsicht beim Urteil über andere Menschen und Worte und Taten werden gerichtet. Zweiter Punkt. Jesus provoziert zur Umkehr. Und dazu darf ich den Joachim Kern bitten, dass er uns noch einmal einen Text liest.
Lukas 11, Verse 29 bis 32. Die Menge, die sich um Jesus drängte, wurde immer größer. Da sagte er: Diese Generation ist böse. Sie verlangt ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona für die Leute von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für die heutige Generation sein. Im Gericht wird die Königin aus dem Süden gegen die Menschen der heutigen Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Im Gericht werden auch die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona.
Ja, Jesus spricht auch hier in diesem Text vom endgültigen Gericht am jüngsten Tag. Und bei diesem Gericht, ich möchte es ein bisschen erzählen nochmal, wenn es zu schnell ging. Bei diesem Gericht werden die Königin vom Süden und die Leute aus Ninive aufstehen, zusammen, so heißt es in der Luther-Übersetzung, mit diesem Geschlecht und es verurteilen. Wenn es also beim jüngsten Gericht zur Verhandlung über dieses Geschlecht kommen wird, und gemeint ist ja, sind ja die Menschen, mit denen Jesus hier spricht, dieses Geschlecht, wird etwas völlig Unerwartetes passieren. Da werden auf einmal die Königin des Südens und die Niniviten aufstehen. Und sie werden sich als Zeugen melden. Sie werden gegen dieses Geschlecht aussagen. Ihr müsst euch vorstellen, das war für die Zuhörer Jesu eine ungeheure Provokation. Soll denn ausgerechnet Gottes auserwähltes Volk am jüngsten Tag schuldig gesprochen werden, und das auf die Aussage von Heiden hin? Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was damals jeder fromme Jude erwartete. Aus jüdischer Sicht war der Ausgang des jüngsten Gerichts ziemlich klar. Das Paradies für Israel, die Hölle für die anderen Völker. Und nun legt Jesus noch ein provozierendes Holzscheit hinterher. Wenn schon die Königin des Südens kam, eine Heidin, um Salomos Weisheit zu hören und dazu eine weite Reise auf sich nahm, um wie viel mehr müsste das Geschlecht, als vor dem Jesus steht, zu Jesus kommen, wo noch viel größere Weisheit zu finden ist als bei Salomo. Und das Ganze wiederholt sich in einem zweiten Beispiel. Jona kam ins heidnische Ninive mit der Botschaft, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und daraufhin taten diese Heiden Buße, riefen ein Fasten aus und kehrten um von ihrem bösen Weg. Um wie viel mehr müsste dieses Geschlecht umkehren von seinem bösen Weg, da mehr als Jona vor ihm steht. Ihr merkt, diese Gerichtsworte Jesus sind eine einzige Provokation für seine Zuhörer. Bereits die Tatsache, dass Jesus sie dieses Geschlecht nennt, sie so anspricht, muss sie verletzt haben. Jesus hat diesen Ausdruck im Alten Testament vorgefunden. Von Noah heißt es, Gott habe ihn allein gerecht gefunden in diesem Geschlecht. Und mit diesem Geschlecht sind also Noahs Zeitgenossen gemeint. Und wir wissen ja das von ihnen, das sündige Geschlecht der Sintflut, von dem Noah allein die rühmliche Ausnahme bildete. Wenn Jesus also seine Zeitgenossen so bezeichnet, dieses Geschlecht, dann stellt er sie auf eine Stufe mit den untergegangenen Leuten der Sintflut. Man muss einmal versuchen, sich in die Situation derer hineinzuversetzen, mit denen Jesus hier spricht. Sie müssen sich dieses Geschlecht schimpfen lassen. Sie werden mit Heiden wie der Königin von Saba und den Einwohnern von Ninive verglichen und kommen dabei echt schlecht weg. Warum? weil ihnen mit Jesus viel, viel mehr als Salomo und viel, viel mehr als Jona geboten wird. Merkt ihr, Jesus konnte ganz schön unbequem sein. Jesus ist viel, viel mehr als alles andere. Jesus ist einzigartig wichtig. An ihm entscheidet es sich. Und wenn Jesus mit diesem Gerichtswort etwas Gutes im Sinn hatte, wenn er es damit gut gemeint haben sollte, und wisst ihr, Schwestern und Brüder, davon gehe ich immer aus, mit all dem, was Jesus sagt, meinte er es gut. Dann benützte er hier in dieser harten Auseinandersetzung, in diesem zugesprochenen Gerichtswort, dieses Geschlecht, wohl die Methode der Schocktherapie. Dass es Jesus tatsächlich um eine Therapie ging, sehen wir an dem Stichwort Umkehr, dass der eigentliche Punkt ist, der ihm am Herzen liegt. Jesus spricht aus, was er von seinen Zuhörern, von ganz Israel erwartet und erhofft hat, wofür er gekämpft, gestritten, gelitten und geliebt hat, damit sie umkehren, damit sie tun, was er geboten hat, wozu er sie eingeladen hat. Jesus provoziert mit seiner Gerichtsverkündigung zur Umkehr, ohne Ende. Sollte es jemand unter uns geben, der nicht zu Jesus umgekehrt ist, dann will dich Jesus heute damit erreichen. Schlag ruhig ein. Es ist ein guter Herr, der so streng mit dir spricht. Drittens, Frohbotschaft oder Drohbotschaft. Jesu Botschaft ist keine Drohbotschaft, sondern Frohbotschaft. Kennt ihr vielleicht diesen Ausspruch? Auf diese Formel hat man eine Überzeugung gebracht, die seit Jahrzehnten die kirchliche Verkündigung zum Thema Gericht dominiert. Sie will sagen, zum Evangelium passen keine Drohungen. Sie will sagen, das Drohen mit Gericht und Hölle ist eine schlechte Tradition der Kirche, die mit diesem Mittel nur ihre Schäfchen bei der Stange halten will und ihre Macht sichern. Aus dieser Überzeugung folgt dann oft, dass Jesus nicht mit dem Gericht gedroht haben kann. Manche behaupten sogar, die Gerichtsworte Jesu und die Gerichtsgleichnisse in den Evangelien sind Jesus nachträglich in den Mund gelegt worden. Jesus hätte stattdessen das Reich Gottes verkündet und den Vater, der dem verlorenen Sohn vorbehaltlos alles vergibt, ohne auch nur auf das Schuldbekenntnis des Sünders zu achten. Fatal ist die Logik. Die Lichtgestalt Jesu müssen wir festhalten und seine frohe Botschaft weitertragen. Doch die düsteren und die unerfreulichen Worte und Gleichnisse Jesu in den Evangelien übergehen wir am besten mit Stillschweigen. Ich meine, damit fallen wir aus der Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi. Wenn man die Gerichtsaussagen Jesu ausblendet, ist seine Botschaft nur noch ein unverbindliches Angebot, das man annehmen oder ablehnen kann. Doch für ein unverbindliches Angebot endet man in aller Regel nicht am Kreuz. Jesus wollte den Weg Gottes lehren. Und deshalb stellt er den Einzelnen und das ganze Volk vor eine Alternative. Umkehr oder Ruin. Und mit Umkehr meinte er, seinen Weisungen folgen, Gottes Willen tun. Wer diese Umkehr nicht vollzieht, lebt am Glück vorbei und ruiniert sich selbst. Das Wort Drohung sollte man in diesem Zusammenhang ganz vermeiden. Die Alternative, Frohbotschaft oder Drohbotschaft, ist eine falsche Alternative. Worum es Jesus mit seiner Gerichtspredigt geht, in allen Texten, und das ist das Gute an ihm, ist zu warnen, nicht zu drohen. Gedroht hat Jesus nur den Dämonen, doch er warnt Menschen vor verheerenden Folgen, die im jüngsten Gericht zutage treten. Ich ende. Das Gericht hat seinen wichtigen Platz in unserem Glauben. Es darf nicht unter den Tisch fallen. Die Gerichtspredigt Jesu ist Warnung vor einer Gefahr, der Gefahr, sich das Glück des Himmels zu verscherzen, der Gefahr, nicht zu glauben, dass Jesus mehr ist als alles andere. Amen.